Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen. Ich darf heute bei mir da drei sehr spannende Persönlichkeiten begrüßen, die alle etwas verbindet, nämlich dass sie für gewisse Zeit ausgestiegen sind aus dem Alltagstrubel. Ich darf begrüßen Josef Ohrhallinger, bei uns ist er bekannt als Peppi. Der war letzten Sommer als Senner 3 Monate auf einer Alm. Julia Stöger ist bei uns, sie pilgerte am Jakobsweg. Und Susanne Windischbauer verbrachte 1 Woche lang im Turm des Mariendoms als sogenannte Turmeremitin. Mit ihnen möchte ich heute über ihre Erfahrungen dieses Ausstiegs auf Zeit ins Gespräch kommen. Sich zurückziehen in die Stille oder für gewisse Zeit aussteigen aus dem Alltag, das kann ja eine zutiefst spirituelle Dimension haben. Und viele große Lehrer und Lehrerinnen, Mystiker und Mystikerinnen und Meisterinnen der Geschichte sind auch immer wieder diesem Ruf der inneren Einkehr gefolgt. Von Jesus zum Beispiel lesen wir, dass er sich 40 Tage lang in die Wüste zurückgezogen hat, um dort zu beten und alleine zu sein. Susanne, im Christentum gibt es ja eine sehr lange Tradition von sogenannten Eremiten, die in Einsiedeleien weit weg vom alltäglichen Treiben gelebt und gebetet haben. Manche machen das nur bis heute. Du warst auch so eine Eremitin, allerdings mitten in Linz, in einem Turm im Mariendom. Wie bist du da dazu gekommen und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was zu deinem Projekt erzählen?
Ja, grüß euch. Ich bin dazu gekommen, 1 Woche in der Eremitenstube zu verbringen, weil ich seit 2014 genau solche Menschen begleite, als geistliche Begleiterin. Und ich habe diese Menschen gesehen, am Beginn der Woche, über die Woche, am Ende der Woche. Und ich habe bei an jedem Glück entdeckt und Veränderung entdeckt und Lebensfreude und viel Tiefgang und viel Höhe. Und das hat mich dann auch motiviert, das einmal selber auszuprobieren. Ich kenne Exerzitien in Gemeinschaft, aber nicht so komplett auf mich alleine zurückgezogen in so einen kleinen Raum. Und das war meine Motivation, mich auf das einzulassen. Und dieses Leben in der Woche, da 395 Stufen über den Linzer Boden, in einem kleinen Raum mit einem Bett, einer Abwasch, einem Tisch, einer Toilette, das ist schon ein guter Platz, weil man auch diesen, also was ich besonders genossen habe, war dieser Ausblick, der Sonnenaufgang, das bewusste Wahrnehmen vom Beginn des Tages, das man hat eben auch mal die Zeit für das. Du musst nichts anderes tun. Du wirst versorgt, du kriegst einmal am Tag der Körbchen mit dem Essen und kommst so über den ganzen Tag und hast dann Zeit zum Schauen, zum Denken, zum Gehen rund um die Turmstube herum. Und es ist auch die Möglichkeit, man kriegt dann Impuls jeden Tag mit in sozusagen in einem seelischen Jausensackerl. Mhm. Ja, da hat man dann jeden Tag was zum Auspacken und hat ein bisschen eine Leitung für den Tag. Aber das ist alles nur was, was einem angeboten wird. Mhm. Im Grunde genommen ist man auf sich zurückgeworfen und wird man immer mehr auf sich zurückgeworfen.
Das heißt, man nimmt da natürlich auch nichts mit. Oder was nimmt man mit, wenn man so 1 Woche Turmeremitin ist?
Ich habe mir was zum Malen mitgenommen. Ja. Es gibt Menschen, die nehmen ein Musikinstrument mit. Ich kenne eine Dame, die hat was sie zum Basteln mitgenommen. Aber die ist dann auch so kreativ geworden, dass sie aus allem, was sie gefunden hat in dieser Woche im Dom oder in der Natur, hat sie daraus Enkel gebastelt, stundenlang in der Nacht. Aber eigentlich braucht man Man kommt eigentlich in der Mitte der Woche drauf, dass man eigentlich nicht viel braucht. Mhm. Also ich habe eigentlich viel zu viel mitgehabt. Mhm. Das ist die Wahrheit. Mhm. Ja. Obwohl ich so viele andere schon erlebt habe, aber ich habe mords viel aufgeschleppt und habe eigentlich in Wirklichkeit dann mein Fotoapparat gebraucht. Das war mir eigentlich schon sehr ein großer Beistand oder das einfach diesen Weitblick festzuhalten, ja, diese Sonnenaufgänge, die Wolkenstimmungen und ein Buch zum Schreiben. Ja. Mhm. Ich weiß auch nur, es gibt, was mir jetzt einfällt, ist das, es gibt eine kleine Bibliothek oben auch in der Turmstube. Und da ist mir ein Buch in die Hände gefallen und dieses Buch, das habe ich die ganze Woche von oben nach unten, von vorne nach hinten gelesen. Und ich habe selber ein Buch mitgehabt, das habe ich dann nicht gebraucht. Mhm. Ja, also eigentlich wieder diese Zusage, wie es einem eigentlich zufällt. Mhm. Mhm. Dann kommt dann da ganz stark bewusst geworden.
Mhm. Mhm. Und die Eremiten und Eremitinnen sind eine Woche oben und du hast gesagt, sie werden verpflegt. Das heißt, man muss diese Stufen immer wieder auf und runtergehen. Wie schaut da so ein Alltag aus?
Richtig, also wir beginnen am Freitagmittag mit einem Mittagsgebet. Das ist ein Willkommenszeichen und eine kurze Andacht. Und dann ist es so, dass ein geistlicher Begleiter ist eigentlich an der Seite des Eremiten über die Woche, der mit demjenigen, mit derjenigen Eremitin Kontakt hat. Und der erste Weg ist einmal gemeinsam hinauf. Und dann ist es eigentlich so, dass man den Eremiten als geistlicher Begleiter immer wieder herunten trifft. Und so ist es auch wirklich auch gewünscht, dass man einmal am Tag angesicht wird, mhm. ja, dass man sich sieht. Und im Zuge dessen, wenn man einen geistlichen Begleiter trifft oder die geistliche Begleiterin, nimmt man sich dann so ein schönes Körbchen mit hinauf und geht die 395 Stufen wieder hinauf. Mhm. Genau. Mhm. Und das ist auch eine Art von Meditation. Mhm. Ja, mhm. genau. An den großen Glocken vorbei. Und vielleicht hat man Glück, dass genau dann die Glocken läuten, wenn man in diesem Stockwerk ist. Da kann man sich schrecken mhm. oder sehr freuen. Mhm. Es gibt dann beides.
Mhm. Mhm. Das heißt, man kommt immer wieder ein bisschen zurück in den Alltag und geht immer wieder hinauf in den Turm. Peppi, du hast die letzten Sommer entschieden, dass du eine Zeit lang ja, auch aussteigst, um ganz was anderes zu machen, als wie was du sonst jetzt machst. Du arbeitest sonst bei der katholischen Jugend, bei uns da, als Musikreferent. Was genau hast du gemacht und wie ist dazu gekommen, dass du für das entschieden hast?
Ja, hallo auch. Ich war ganz genau in der Schweiz auf einer Alm und habe dort Kühe gemolken, Kühe gehirtet sozusagen und gekäst und Käsepflege, alles was man halt so auf einer Alm so tut. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte im Studium einfach immer mal weg, ja. Es hat in meinem Studium Phasen gegeben, da ist mir alles über den Kopf gewachsen, habe Musikerziehung studiert, also Musik auf Lehramt und wollte einfach weg. Ja. Und man sieht das da, ja, dann in irgendwelchen schönen Heimatsendungen, wie schön das auf der Alm ist und wie schön das am Berg ist. Und nach dem habe ich mich immer gesehnt, ja. Einmal diese Ruhe zu erleben, ja, und dieses Mal weg von so vielen Menschen. Ich war in Wien im Studium, ja. Und weg von diesem ganzen Trubel und einfach mal ganz was anderes machen. Und diese Sehnsucht habe ich im Studium leider nie umsetzen können, ja, weil ich immer zu beschäftigt war, was natürlich Ausrede ist. Ja. Aber in der Corona-Zeit, das heißt jetzt im letzten Sommer, hat sich das ganz gut ergeben und diese Sehnsucht oder den Wunsch, den ich eigentlich schon lange gehabt habe, einmal umzusetzen. Ja. Und ich habe eine Freundin, die diesen Wunsch auch mit mir geteilt hat sozusagen und wir waren dann zu zweit 3,5 Monate auf der Alm, genau.
Mhm. Spannend, okay, das heißt, ihr habt das zu zweit gemacht. Wie hat da euch ein Alltag ausgeschaut auf der Alm? Also hat er sich so sehr unterschieden von dem, was du vorher gemacht hast?
Ja, absolut. Also er hat sich natürlich in der Länge unterschieden, der Alltag. Wir haben um 4:30 angefangen in der Früh mit kleinen Arbeiten, wie den Rahmen vom Brunnen draußen holen und in die Buttermaschine laden. Ja. Dann war die erste größere Aufgabe, dass wir die Kühe geholt haben von der Nachtweide. Hat so zwischen einer halben Stunde und Stunde dauert, ja, je nachdem, wo die Kühe waren. Also wir haben die Kühe dann teilweise im Richtung Herbst dann auch im Finstern suchen müssen, also mit Taschenlampen. Dann war das nächste größere so das Einstallen der Kühe. Die Kühe haben wir jeden Tag zweimal eingestallt, also direkt in den Stall mit einem Strick, mit einem Seil an dem Platz fixiert zum Möchen. Dann haben wir gemolchen. Ich bin nach dem Möchen in den Käsekeller gegangen und habe zwischen 200 und 300 Käseleibe am Tag geschmiert. Meine Freundin, die Johanna, war derweil, hat dem Käse geholfen beim Käsen. Ja. Dann bin ich zurückgekommen, haben wir die Kühe wieder ausgelassen auf die Wart, haben wir gemeinsam den Stall putzt und gewaschen, ausgeräumt, Butter gemacht, gemeinsam das Käsen fertig gemacht. Dann war es circa 3:45, 3:30. Dann haben wir uns kurz überlegt, was wir kochen konnten. Und haben wir dann bis um 12:15, 12:30 gekocht, gegessen, eine kurze Mittagspause, am Nachmittag auf der Weide irgendwelche Arbeiten, Zäunarbeiten zum Beispiel. Und um 4 Uhr haben wir dann wieder angefangen, dass wir die Kühe holen, von der Tagweide diesmal. Genau, dann wieder Kühe holen, einstellen, möchen und dann wieder ausräumen, den Stall sauber machen. Und dann war es, Anfang war es dann so circa 7:30 am Abend und dann ist mir ins Bett gefallen, in Wirklichkeit. Ja, ein bisschen jausen und dann war der Tag vorbei. Ja.
Und das jeden Tag?
So und das jeden Tag,
eigentlich, ja, immer was Ähnliches, genau. was man jeden Tag macht.
Ja, also wir haben 104 Albtage gehabt. Das heißt, wir haben diese Struktur, die ich jetzt gerade erklärt habe, eigentlich 104 Tage gehabt. Ja, mit natürlich ein paar Abänderungen. Mhm. Ja. Genau.
Julia, du warst am Jakobsweg unterwegs. Wo genau warst du da? Da gibt es ja verschiedene Etappen. Wo bist du eingestiegen? Wie lange bist du gegangen?
Also ich habe mich für einen portugiesischen Jakobsweg entschieden. Da geht man circa 12 Tage. Also ich habe 12 Gehtage gehabt. Und für mich war bei der Entscheidung, dass ich den Jakobsweg gehe, zuerst einmal eigentlich das Wo, das Vorrangige. Ich habe von einer Freundin gehört, die ist das Ganze zwei Jahre früher gegangen, dass die portugiesische Route quasi von die 12 Tage, 6 Tage lang nur am Meer entlang geht. Und für mich ist halt das Meer so das Element, das mir unglaublich viel Kraft gibt. Und zu dem Zeitpunkt war mir klar, okay, ich will 6 Tage lang einfach nur am Meer entlang gehen und das habe ich dann gemacht. Und ich bin von Porto bis nach Santiago gegangen und quasi, wenn man den Jakobsweg dann fertig hat, dann sagt man eigentlich, sollte man nur bis nach Finisterre gehen, also bis ans Ende der Welt heißt es dort. Das bin ich nicht mehr gegangen, weil es die Zeit nicht zulassen hat und weil meine Füße dann irgendwann gesagt haben, vergiss mich. Aber ich bin mit dem Bus gefahren, also Finisterre war mein Schlusspunkt und das hat sich voll ausgezahlt.
Haben wir mal so ein bisschen eine Vorstellung von euch, was ihr so gemacht habt in euch einer Auszeit. Jetzt eine Frage an euch drei. Wer mag, kann dann beginnen zu antworten. Wenn ihr jetzt so zurückdenkt, was ist so die prägendste Erfahrung, die ihr in der Zeit gemacht habt? Oder vielleicht auch, jetzt habt ihr ein bisschen erzählt, welche Gefühle und Emotionen sind da, wenn ihr an die Zeit zurückdenkt?
Ich steige vielleicht da gleich ein. Ich habe es voll spannend gefunden, euch zuzuhören in euren Erzählungen über eure Auszeiten. Und mir ist halt wieder mal bewusst worden, wie individuell Auszeit ausschauen kann. Ich glaube, man kann das, wenn man es googelt, mittlerweile sogar buchen. Und ich frage mich dann aber immer, wer weiß denn genau, was für mich die richtige Auszeit ist. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es wichtig ist oder fürs Gelingen total gut ist, dass man sich Gedanken darüber macht, was zu einem passt. Und mir ist zum Beispiel durch den Jakobsweg ganz bewusst worden, dass Auszeit für mich mit Bewegung verbunden ist. Also ich reise grundsätzlich extrem gern. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem fremden Land bin, dann ist es schon mal richtig toll. Aber damit es zu einer Auszeit wird, muss ich mich bewegen und es muss eine Vorwärtsbewegung sein. Und so sind ja zum Beispiel viel über Stille gesprochen und in der Stille kommt dann Kreativität zum Beispiel Fira. Und der Peppi hat erzählt, wie Struktur vielleicht auch was ist, was einem heute gibt und was ein Gefühl von Entlastung und Entspannung gibt. Und für mich war es eben die Bewegung. Und so das Prägendste, was der Jakobsweg mit mir gemacht hat, war, ich weiß noch, wie ich am Anfang losgegangen bin und meinen Pilgerführer in der Hand gehabt habe und an jeder Ecke habe ich geschaut, wo ich abbiegen muss. Ja. Also ich war unter Strom quasi. Und die letzten 3-4 Tage bin ich einfach dahin gegangen und es ist immer wieder dieser gelbe Pfeil aufgetaucht. Ich habe nicht einmal hinschauen müssen. Also es war so ein unendliches Maß an Intuition in mir, in meinem ganzen Körper. Also das werde ich nie vergessen, dieses extrem Intuitive, das ich da durchgekriegt habe.
Mhm. Also ein bisschen so das Gefühl, vielleicht auch geführt zu werden oder dass die nächsten Schritte schon kommen werden.
Mhm.
Wie war das bei den anderen?
Für mich war das, also das Gefühl von Auszeit vor der Alm, wo ich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das Aussteigen und die Ruhe mal haben. Ja, das war vor der Alm. Dann bin ich auf die Alm gekommen und habe gemerkt, okay, es ist eigentlich viel intensiver, diese Arbeit auf der Alm, ja, oder dieser Tag, wie meine anderen Tage vor dieser, unter Anführungszeichen, Auszeit. Ja. Und jetzt denke ich ein bisschen anders drüber, weil mir persönlich hat es voll gut getan, dass ich einfach extrem viel gearbeitet habe in meiner Auszeit.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Das heißt, wenn man so an die Alm denkt, eben wie gesagt, ist es nicht die Ruhe und nicht das, dass du wandern gehst oder nicht das, dass du romantisch den Sonnenaufgang jeden Tag anschaust, sondern das ist richtig, richtig beinharte Arbeit.
Mhm.
Ja. Und vor allem in der Schweiz, also das sind einfach wirklich Saisonjobs.
Mhm.
Ja. Und nichtsdestotrotz, nehmen wir mal jetzt im Nachhinein mit, dass das unglaublich schön ist, dass man so viel arbeiten kann, ja. Also erstens körperlich und dass man das auch mental irgendwie dann auch geschafft hat, ja, im Rückblick. Und dass man jetzt auf die Alm zu sprechen, wieder einfach in die Bergarbeit. Ja. Ich habe manchmal zu Johanna gesagt, schau mal, wo wir überhaupt gerade arbeiten.
Mhm.
Ja. Also umgeben von lauter 2000er und einen Ausblick, von dem man nur Drama kann. Ja. Und natürlich auch die Sonnenaufgänge. Ja. Und natürlich auch die Sonnenuntergänge und diese wunderbare Umgebung, die man hat und diese Natur. Ja. Und wir haben uns aber da schon immer ganz bewusst darauf hinlenken müssen,
mhm.
ja, dass wir das ganz bewusst wieder wahrnehmen. Und eben diese Struktur, eben wie die Julia schon gesagt hat, und gleichzeitig in der Natur sein und dieses Wahrnehmen und das Bewegen, ja, das macht für mich, oder das hat für mich im Umkehrschluss die Auszeit so richtig wertvoll gemacht.
Mhm. Ja. Hast du das mitgenommen dann auch jetzt oder denkst du noch oft dran?
Ja, schon. Es ist ein bisschen, also diese Almzeit ist ein bisschen surreal für mich jetzt, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Weil es nicht so greifbar ist. Also eben wie gesagt, wir haben 104 Tage Vollgas gekackelt, ja, und auf einmal bist du wieder da und dann bist du wieder in deinem Alten. Ja. Und ich nehme aber, ich vergleiche es immer oder ich spüre es auch so, dass ich diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich das weiß, dass die ganz wertvoll sind und dass die in meinem Rucksack, in meinem imaginären Rucksack sozusagen dabei sind und dass ich da jederzeit reingreifen kann und diese Erfahrungen aussuchen kann.
Mhm.
Ja. Aber eben, wie gesagt, es ist teilweise ein bisschen ich muss das wirklich reflektieren und wirklich drüber nachdenken und mir Zeit nehmen, dass ich Situationen von dort einfach herhole, jetzt im Nachhinein wieder.
Mhm.
Mhm. Genau.
Ich finde es so spannend, euch zuzuhören, weil wir wirklich alle drei eine Auszeit gemacht haben. Und ich bin überzeugt, tief im Inneren eint uns dasselbe. Nur es sind wirklich drei unterschiedliche Bewegungen. Ich höre da die Arbeit, da höre ich das Gehen. Und das ist wirklich wahr. Im Dom, wenn man in der Turmstube ist, ist es die Stille. Man hat kein Radio. Es ist gut, wenn man das Handy zu Hause lässt. und man fällt dann wirklich rein in die Stille. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, es ist wirklich nicht so, dass man nur an den romantischen Sonnenaufgängen hängt. Das ist dann das, mit dem man sich immer wieder aufrichtet oder wieder neu ausrichtet. Weil man eigentlich, ich habe zwar nicht körperlich gearbeitet, ja, aber diese Arbeit, was sie da im Inneren tut, ist oft so schwer, dass man so müde ist und so nicht schlafen kann zum Beispiel. Oder das sind diese Täler, die man da durchschreitet, weil so viel anderes wegfällt. Und dann habe ich nur dazu auch nicht das gehabt, dass ich gehen kann, weil sonst gehe ich eigentlich gern. Ich gehe immer gern was von der Seele. Und da in der Turmstube, ja, ich hätte runtergehen können, habe gewusst, ich muss dann wieder raufgehen. Ja? Und das habe ich dann manchmal nicht gemacht. Ja? Und dann bin ich vielleicht einmal im Kreis gegangen, ja, oben. Aber dieses Wandeln, ja, es ist eigentlich das, was so bleibt, ist das, man geht durch Höhen und Tiefen durch. Es ist nicht nur schön, es ist viel anstrengend und im Nachhinein gesehen habe ich es erst richtig genießen können, wie ich wieder daheim war. So, dass man die Auszeit, die man, glaube ich, bucht in ein Hotel, das ist das, du kommst an und wohlfühlen, wohlfühlen, wohlfühlen. Und wenn du aber so eine Auszeit machst, wie ein Jakobsweg, wie eine Almzeit oder wie eine Turm-Eremitin da sein, da bist du eigentlich gefordert. Da wirst du gefordert, in das in der Zeit oder spätestens danach, das ist, dass du dich mit dem Innen beschäftigst.
Julia, wir haben dich nicht nur als Jakobswegs Pilgerin eingeladen, sondern du hast Psychologie studiert in Graz. Die Susanne hat jetzt ein bisschen geredet von dem, dass da innerlich arbeitet, dass man vielleicht da sogar in so einer Auszeit in eine gewisse Krisensituation kommen kann. Mhm. Wie kann man da damit umgehen?
Mhm. Auszeiten haben es so an sich, dass sie uns viel über uns selber sagen. Zum einen suchen wir nach dem. Wir gingen in eine Auszeit, weil uns entweder die Arbeitsbelastung oder die Situation dort, wo wir gerade sind, eine Spur zu viel wird. Manchmal gehen wir auch in eine Auszeit, weil es uns vielleicht gerade zu wenig ist. Viele nennen das dann Alltag. Dann suchen wir vielleicht eher nach der Erfüllung. Ich habe es vorher schon angesprochen. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor ist, um vielleicht auch einer Krise oder einer schwierigen Zeit in der Auszeit gut zu begegnen, sich vorher gut zu überlegen, was brauche ich gerade wirklich? Suche eher Stille oder eher Erfüllung? Und was, also quasi, nach was lustet es mich wirklich? Ja? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Jahr hinter mir, wo sie nichts getan hat und ich stehe so ein bisschen einfach auf der Bremsen, könnte es sein, dass mich 10 Tage Schweigen nur mehr außernehmen und ich das Gefühl habe, das verstärkt sie nur. Dann kann es vielleicht sein, dass ich mir was suchen sollte, wo ich eher auftanken kann. Und umgekehrt, wenn ich ein wahnsinnig stressiges Arbeitsjahr habe, kann es gut sein, das Gegenteil zu machen und bewusst ein bisschen ich kenne den Begriff Unterspannung mittlerweile, den finde ich sehr schön, in die Unterspannung zu gehen. Und ich finde das Zweite, was man bedenken sollte bei einer Auszeit ist, und mir ist es auch wirklich bewusst geworden beim Jakobsweg, egal wohin du gehst und was du machst, du nimmst dich selber immer mit. Ja? Man glaubt, man setzt sich in einen Flieger und drüben auf der anderen Seite sind alle Probleme weg. Und das ist nicht so, weil dann kommen die plötzlich und klopfen an in Indien. Ja? Und in Österreich waren sie auch schon da. Ich finde aber, das ist natürlich und das gehört zum Leben dazu, aber es kann hilfreich sein, sich über das bewusst zu werden. Und mir persönlich helfen trotzdem Kontakte. Also ich habe auch am Jakobsweg eine Krisensituation gehabt. Der Jakobsweg ist genial dafür, dir zu sagen, wo du gerade stehst und was deine Themen sind. Und das hält dir da jeden Tag ins Gesicht. Und bis du was daraus lernst, und das ist eine großartige Erfahrung, aber ich habe in dem Moment gemerkt, okay, jetzt ist so ein richtiger Tiefpunkt, jetzt muss ich wen anrufen, jetzt brauche ich eine vertraute Stimme. Also ich denke, auf die natürlichen Hilfe, Mittel, die man auch so im Alltag kennt, sollte man in einer Auszeit nicht verzichten.
Mhm. Ich habe gelesen, immer mehr Menschen eben sehnen sich nach so einer Auszeit. Eben wenn man es googelt, dann kommen da extrem viele Angebote. Immer mehr Menschen nehmen auch so ein Sabbatical in Anspruch. Das spielst du vielleicht manchmal mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin. Beppi, du warst 3 Monate weg. Wie hast du da dann mit deinem Job?
Ich war sogar 4 Monate weg.
4 Monate?
Mhm. Ich hab Gott sei Dank einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die sehr darauf schaut, dass sie die Leute weiterentwickeln können und nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im persönlichen Kontext, finde ich. Ja. Und also konkret hat es so ausgeschaut, dass ich meine Vorgesetzten einfach gefragt habe und gesagt habe, ich darf das gern machen, und das war voll wichtig für mich jetzt gerade. Ja. Weil das eben, wie vorher schon gesagt, das ein lange sehnter Traum irgendwie ist. Ja. Und die haben dann gesagt, ja, passt, schauen wir mal, wie wir dann. Ja. Zuerst waren es wirklich 3 Monate, und da ist es ein bisschen leichter gegangen. Dann habe ich gemerkt, okay, diese Almstelle, die wir antreten wollen, dauert 4 Monate, und dann bin ich natürlich noch mal in einer gewissen Art von Nachverhandlung gegangen. War dann aber schlussendlich auch nicht das große Problem. Ja, natürlich muss man dann ganz operativ schauen, dass man das Anstellungsverhältnis ein bisschen runterschrauft und so weiter, und den Urlaub sich ein bisschen zusammenspart. Ja. Aber ganz allgemein gesagt hat meine Arbeitgeberin, nämlich die Diözese Linz, ja, oder die katholische Jugend, eigentlich recht positiv darauf reagiert, wo ich jetzt sehr dankbar bin. Ja.
Mhm. Mhm. Susanne, du begleitest eben mittlerweile auch Menschen, die da im Turm oben, in der Turmstube Wochen sind. Machst du die geistliche Begleitung. Gibt es da irgendwie Themen, die öfter kommen bei Menschen? Beobachtest du da was?
Wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Menschen, auf die Frauen und Männer, die ich begleiten habe dürfen, unterschiedlichen Alters, habe ich das Gefühl, dass diese Gemeinsamkeit ist, diese große Sehnsucht, geborgen zu sein. Geborgen zu sein, zu wissen, es ist so gut, wie ich bin. Nämlich ohne meinen Titel, ohne meine Leistung, ohne meine Kinder, manchmal sogar ohne mein Musikinstrument.
Ja.
Ja, so ganz einfach, ich bin so groß gewachsen, ich bin so klein gewachsen, ich bin so, hab so viel Kilo, hab so viel erlebt in meinem Leben, hab vielleicht gar nichts geschafft in meinem Leben, weil ich mir selber so glaub, dass das die größte Sehnsucht ist, das Gemeinsame.
Mhm.
Und dass, so ich erlebe so, die Menschen kommen sehr aufgeregt in diese Woche mit großen Erwartungen. Das ist auch, glaube ich, was Gemeinsames. Eine große Vorfreude, eine Skepsis. Manchmal auch mit vielen Wünschen. Und es ist dann so, dass in der Mitte der Woche sich eigentlich immer was verändert. Zur Ruhe kommen oder nur mehr eine Steigerung vom Tempo. Ja. Aber es geht, auf jeden Fall geschieht eine Wandlung in der Mitte der Woche. Das ist auch etwas Gemeinsames.
Mhm.
Ja.
Mhm. Irgendwann ist so eine Auszeit wieder vorbei. Also es heißt wieder zurückkommen in sein alltägliches Leben. Wie war das für euch, das Zurückkommen in den Alltag? Beziehungsweise was wollt ihr vielleicht Menschen mitgeben, die sowas planen, so einen Ausstieg auf Zeit? Wieder Frage an alle drei.
Also mir kommt da gleich was, nämlich das, es braucht Zeit.
Das Zurückkommen.
Ganz viel Zeit braucht das Zurückkommen. Eigentlich fast genauso mehr so lang, wie die Zeit, die man verbracht hat. Und was ich gern weitergebe an die Menschen, die ich begleite, wenn sie aus so einer Zeit kommen, dass sie es auch nur viel für sich behalten. Weil es passiert in der Zeit so viel, was man anderen gar nicht erklären kann, in Worten. Ja. Überhaupt, was dann auch so Begegnung mit dem Göttlichen, wenn das ist was, so was Persönliches, ja. Und es ist so schön, aber auch wenn man es teilen kann. Nur es braucht die Zeit und die Menschen, dass man es teilen kann. Deswegen für mich ist ein großer Faktor Zeit und nur bemühen, bei sich zu bleiben. Sehr behutsam sein mit sich selber beim Zurückkommen.
Also ich bin ein großer Fan von Ritualen und Symbolen. Und mir ist am Jakobsweg sehr bewusst worden, dass ich mir vor allem dieses Gefühl von Intuition und intuitiv sein gern mitnehmen möchte. Und es war mir gleichzeitig klar, das wird sie so im Alltag nicht spüren, wie ich es jetzt die letzten 12 Tage erlebt habe. Und ich finde, für sowas sind sichtbare Symbole immer wieder ein toller Anker. Ich habe mir zum Beispiel ein großes Glas voll Sand, schweren Sand mitgenommen auf dem Jakobsweg und habe jeden Tag ein bisschen an Sand ausgeleert. Das war das Ritual, das ich gemacht habe. Mit dem habe ich ein paar gedankliche Geschichten verbunden. Und die Quintessenz war, dass am Schluss dieses Glas leer war. Und in Finisterre bin ich so am äußersten Spitzel der Welt quasi gesessen, also auf dem Felsen am Meer, und habe das Glas in die Sonne gehalten und habe so das Gefühl gehabt, und das lädt sich jetzt gerade auf mit, also diese Leere, die ich geschaffen habe, wird gerade aufgefüllt. Und dieses Glas steht bei mir in meinem Reiseregal und ich gehe oft dran vorbei und es erinnert mich daran, dass es Auszeitmomente aber auch im Alltag geben kann. Im Italienischen gibt es diesen wunderschönen Satz, finde ich, il dolce far niente, also das süße Nichtstun. Und mich persönlich erinnert zum Beispiel mein Jakobsweg-Glas daran, dass es ab und zu gut ist, sich mal da nicht zu sitzen und 5 Minuten gar nichts zu tun und sie vielleicht mit dem zu verbinden, was man immer in seiner Auszeit mitgenommen hat.
Bei mir war das Zurückkommen recht mit einem harten Schnitt verbunden eigentlich. Weil wir haben Ende September die Kühe wieder gut abgebracht ins Tal. Und ich habe Anfang Oktober wieder so arbeiten angefangen, ja, in meinem Regelberuf sozusagen. Und deswegen hab ich leider so diese Zeit nicht gehabt, das wirklich zu verarbeiten. Ja. Beziehungsweise bin nur immer in der Zeit, wo ich das verarbeite, so muss ich es eigentlich sagen. Mhm. Also ich bin nur immer im Zurückkommen. Ja. Und mein Freund und ich kleben jetzt so sukzessive jeden Abend ein paar Fotos, die wir da gemacht haben, auf der Alm in ein Album ein. Mhm. Ja. Und dann reden wir wieder drüber und wir verarbeiten sozusagen das ein bisschen gemeinsam mit jedem Foto, das wir einkleben. Weil dann auf einmal diese Geschichten wieder kommen. Ja. Also so der direkte Übergang war recht hart. Ich finde aber das ganz schön, wenn dieses Zurückkommen, wenn das auch viel länger dauern darf. Ja. Und erkannt, wenn man das auch wirklich bewusst so macht. Ja. Und ich stecke jetzt gerade nur so in diesem Zurückkommen und das hoffentlich noch ganz lang irgendwie. Ja. Und trotzdem finde ich es gleichzeitig wichtig, dass man dann irgendwann einmal sagt, okay, diese Erfahrung habe ich gemacht und jetzt bin ich auch wieder ganz da. Ja. Und schaue auf das nächste Abenteuer hin.
Mir fällt da was dazu ein. Ich habe oft so, wenn ich an so Plätzen bin, die mir sehr viel bedeuten, dann das Gefühl, wenn ich wieder zu Hause bin, dass meine Seele noch an diesem Ort ist. Und das ist eigentlich ein voll cooles Gefühl, wenn man weiß, dass die Seele sowas Schönes erlebt hat und dort eigentlich nur ein bisschen verweilen will. Manchmal ist es ein bisschen ein Getrenntsein auch Gefühl, aber das gehört dazu. Das ist auch ein Teil dieses Prozesses. Mhm. Gell?
Und ich glaube, dass du jetzt genau das gesagt hast, was uns drei verbindet.
Dass die Seele nur an diesen Orten ist? Oder was meinst du damit?
Dass man seine Seele wohin geschickt hat. Ich habe schon das Gefühl, man nimmt es wieder mit. Aber so wie ich kann es so schwer beschreiben. Ich glaube, man muss die Erfahrung auf seine Art und Weise gemacht haben. Aber es hat mich gerade so angesprochen, was du gesagt hast. Man nimmt ein Stück dieser Erfahrung mit sich. Und es hat sehr viel mit der Seele zu tun. Ja.
Mhm.
glaube auch tatsächlich, dass das ist, was euch drei verbindet. Vor mir sitzen drei Menschen, die sehr geerdet da sitzen eigentlich, wo man weiß, die können auf eine Ressource zurückgreifen, die in dieser Auszeit ganz viel gelernt haben für sich und ihr Leben. Und jede Auszeit ist total unterschiedlich und trotzdem gibt es irgendwie was Verbindendes. Wir sind am Ende unseres gemeinsamen Podcasts da angelangt. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr eure doch sehr persönlichen Erfahrungen da mit uns geteilt habt und wünsche euch nur alles Gute und auch unseren Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Dankeschön.
Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehn-Oldner und Theresa Meyer. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.